Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Dienstbesprechungen und Sitzungen. Gelingende Konzepte und inspirierende Ideen. Mein Name ist Christian Joik und dieser hochklingende Titel Gelingende Konzepte und inspirierende Ideen ist tatsächlich vielleicht etwas hochgegriffen, weil Inspiration entsteht ja bei Ihnen und nicht automatisch dadurch, dass ich irgendetwas sage. Deswegen lade ich herzlich ein, sozusagen zu einer halben Stunde laut denken. Ich denke darüber nach, was das sein könnte. Gelingende Konzepte für Dienstbesprechungen und Sitzungen. Und Sie können schauen, was bei Ihnen da entsteht. Christian Joik, das bin ich, Pastoralreferent im Bistum Mainz mit halber Stelle, also im kirchlichen Feld ein wenig unterwegs, ganz normal. Und mit der anderen halben Stelle bin ich freischaffender Organisationsberater, sowohl für die Arbeitsgemeinschaft im eigenen Bistum als auch darüber hinaus. Wenn Menschen zu Dienstbesprechungen zusammenkommen oder zu Sitzungen, hat das ja so seine Auswirkungen. Ich weiß nicht, woran Sie denken, wenn Sie sich auf die nächste Sitzung freuen. Vielleicht ist das auch eher verbunden, oh mein Gott, ich wäre lieber woanders, das könnte ich mir sparen. Aber sie gehören zum Leben und es gilt, was draus zu machen, so kann man es vielleicht sagen. Hilfreich, wenn man zusammen arbeitet, zusammen sitzt, zusammen bespricht, ist es immer, wenn Menschen miteinander verbunden sind. Das ist mein erster Tipp, lautet check.in, eine Internetadresse, die man tatsächlich auch so schreibt, wie man es spricht, tschecheck.in, check.in. Dort finden sich Fragen, die diese Online-Anwendung automatisch generiert, die man nutzen kann, um beim Anfang eines Meetings miteinander in Kontakt zu kommen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man zusammensitzt und nicht, wenn einer vom Mikrofon sitzt und die anderen zuhören. Deshalb sage ich mal ganz kurz was zu mir. Meinen Namen haben Sie schon gehört und ich habe noch ein paar kleine Informationen, die vielleicht anregen können, mit wem Sie es zu tun haben. Ich bin zum Beispiel dritter Sohn. Ich habe zwei ältere Brüder und wir haben... Mit einem davon habe ich lange in einem Zimmer noch gelebt und unsere Besprechungen, die waren nicht immer nur verbal, die waren auch manchmal sehr physisch, wenn es um Auseinandersetzungen ging. Vielleicht hat das irgendwie eine gewisse Überlebensstrategie bei mir entwickelt, wie man so durchkommt durchs Leben, wenn man nicht immer der Stärkere ist. Kirchlich gesehen hatte ich eine ganz normale Messdienerkarriere. Vom kleinen Messdiener, der sich freut, irgendwie im Gewand durch die Gegend zu laufen, bis hin zum Gruppenleiter und zum Obermessdiener, wie man das so klassisch macht. Nach meinem Abitur, während meines Studiums, hatte ich einen kleinen Ausflug in die Politik und war mal Stadtverordneter und Fraktionsvorsitzender der Liste Rüssel in Rüsselsheim. Wir wollten eigentlich nur einen kleinen Spaß uns machen und die Stadtgesellschaft ein bisschen aufmischen und Wahlkampf machen, sind dann aber sozusagen aus Versehen gewählt worden mit knapp über 5% und konnten uns dann mit den gestandenen Politikern in der Stadtkultur irgendwie auseinandersetzen. Das bringt auch einige Erfahrungen mit sich. Ich war sogar mal deutscher Meister, meine Tochter ist ganz stolz darauf, im Ultimate Frisbee mit den Feldrennern Mainz 1998 zum ersten Mal. Die Feldrenner waren dann, nachdem ich weggegangen bin, 98 auch ohne mich gut erfolgreich. Aber 2019 bin ich wieder etwas in die Nähe gezogen und dann durfte ich nochmal mitspielen als vielleicht in Erinnerung an die gute alte Zeit. 2019 sind wir dann nochmal deutscher Meister geworden. Ich bin lange verheiratet, seit 29 Jahren mittlerweile, mit einer Gemeindereferentin, die an vielen Punkten einen anderen Ansatz und eine andere Auffassung hat zu dem, wie und was wir arbeiten. Das ist immer sehr erfrischend. Vielleicht hat es auch eine Bedeutung, dass ich irgendwann zum Apple-User geworden bin. Aber das können Sie sich irgendwie ausdenken. Und manchmal spielt die Musik bei mir eine Rolle. Ich habe zumindest ein Klavier und eine Klarinette und ein paar Gitarren. Früher hatte ich auch mal ein Saxophon. Das könnte vielleicht ein Zeichen sein, dass ich eher zu den Menschen gehöre, die viele Ideen haben, viel ausprobieren, aber vielleicht nicht alles so zur Perfektion führen. Ich habe einen netten Satz gefunden, der heißt, Perfektion ist gut, Gelingen ist besser. Vielleicht ist das eines meiner Motti. Soweit mal zum Check-in, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben und wir uns vielleicht auf dem Weg unbekannterweise ein bisschen miteinander verbinden können. Die erste Frage, die ich mir ganz gerne stelle, wenn es um Meetings geht und vielleicht um die Aufgabe oder die Lösung, wie Meetings gelingen können, ist die Frage, wozu? Wozu machen wir eigentlich denn Meetings? Und daran könnte sich so ein bisschen eine zweite Form von Verbindung festmachen. Nicht nur die persönliche untereinander, sondern die Verbindung mit einem größeren Kontext, einem größeren Ziel, das man gemeinsam verfolgen möchte. Und wenn man das hat, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, die passenden Meetings und die passenden Meetingformate da einzuordnen. Und dann sind es halt manchmal Meetings, die man sich nicht aussucht, die man aber trotzdem tut, weil sie für dieses größere Ganze irgendwie ein Ziel, einen Sinn erfüllen, einen Beitrag leisten, auch wenn es nicht immer Spaß macht. Und aus dem Wozu kann sich auch herauskristallisieren, wer denn am besten dabei ist. Wenn man das größere und Ganze, das übergeordnete Ziel ein bisschen runterbricht, dann kann man auch immer sehen, das sind vielleicht die, die dazu etwas beitragen können, die da eine Rolle spielen können oder die ganz besonders bei diesem einen speziellen Zielaspekt miteinander verbunden sind. Und vielleicht entsteht da sowas wie eine gute Kraft oder eine gute Energie draus, wenn man bei dieser Frage wozu im Blick auf das größere Ganze, auf das übergeordnete Ziel und auf das Wer irgendwie mal die Augen wirft und die Gedanken spielen lässt dazu. Herausfinden kann man das ganz gut. Das ist so mein zweiter Nebentipp. liberatingstructures.de, eine Sammlung von bewährten Tools, die Menschen, die in Organisationen unterwegs sind, zusammengestellt haben, damit Menschen sich gut beteiligen können und die Ressourcen aus der Gruppe genutzt werden. Dort findet sich auch die Methode 9Y, also 9-mal warum würde man es da übersetzen vielleicht. Aber das zielt ja auch auf das Wozu oder das Wofür ab. Das können Sie dort einfach nachschauen. Es ginge dann darum, dass man sich explizit bei einer Ausgangssituation wirklich 9-mal hintereinander befragen lässt, warum. So, wie war das letzte Meeting? Ja, es war total bescheuert. Es ging überhaupt nicht voran. Ja, warum denn? Ja, der eine hat immer sich irgendwie zu Wort gemeldet und so lange geredet. Ja, warum hat er das denn gemacht? Ja, der wollte sich wahrscheinlich nur aufspielen. Warum? Ja, dem war das halt so wichtig, dass. Und dann kommt man vielleicht irgendwann noch mal, auf die nächste Ebene. So, wie kommt es denn, dass du das so einschätzt? Was ist dir denn dann daran wichtig? Was ist deine tiefer liegende Motivation, deine tiefer liegende Beurteilung der Situation? Um so ein bisschen nicht zu stark an der Oberfläche zu bleiben, sage ich mal. Also ein bisschen tiefer zu schauen, was geht da. Und wenn man das Große und Ganze nochmal in den Blick nehmen will, das wäre noch so der dritte Tipp dann schon. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die sich mit New Work heißt ja heute das Labeling, was man sich so gerne irgendwie aufstülpt, wenn man sich mit solchen Themen von neuen Organisationsformen und neuen Meetingkulturen und neuen Methoden beschäftigt. Gibt es eine Truppe im Berliner Kontext, Neue Narrative heißen die, geben auch eine Zeitschrift heraus mit demselben Titel. Die haben ein sehr interessantes Tool entwickelt, das heißt Purpose Turnier, wo man als Gruppe, als Team, als Organisation so ein bisschen herausfinden kann in einer spielerischen Form als Turnier, welches Große und Ganze man denn verfolgt, welchen tiefer liegenden Purpose, also Sinn und Zweck man denn irgendwie verfolgt, was man so als Ausgangspunkt nehmen kann für sein gemeinsames Wirken. Also zwei Möglichkeiten herauszufinden, was ist denn das tiefer liegende oder das größere Ganze, mit dem man sich da verbinden will. Aus derselben Ecke kommt auch nochmal eine gute Unterscheidung, und das ist, glaube ich, bei der Entwicklung von Meetings irgendwie ein wichtiges Thema, Unterschiede zu machen. Einige Vertreter der neuen Narrative haben ein Buch geschrieben, das heißt Loop Approach. Da geht es um die Transformation von Organisationen. Und dort hat man vier Räume unterschieden, in dem sozusagen Bearbeitung von Themen, gemeinsames Wirken irgendwie verortet wird am besten, damit man eben Unterschiede machen kann und gucken, wo ist man gerade unterwegs. Das eine wäre da sozusagen der individuelle Raum, der immer eine Rolle spielt, weil man legt ja nicht sein Selbst an der Tür ab und geht dann rein und ist im Team aufgelöst, sondern man ist als individueller Mensch da mit seinen Besonderheiten und Spezifikas. Und dort gehören auch bestimmte Themen hin. Sich zum Beispiel selber zu fragen, was ist mir wichtig, was möchte ich einbringen, mit welchem größeren Ziel verbinde ich mich, was ist das, was mich eigentlich antreibt, wo kann ich vielleicht auch das, was ich an Feedback irgendwie wahrnehme und vermute oder wo ich mich selber beobachte, wie kann ich das gut entwickeln, reflektieren, mich selber auch verändern, eigene Spannungen bearbeiten, eine gute Balance finden. Also solche Sachen, die gehören alle in den individuellen Raum. Der Großteil des Raumes oder der Sachen, besser gesagt, mit denen wir uns beschäftigen, auch in Meetings, ist wahrscheinlich der operative Raum. Da gehört alles hin, was wir einfach arbeiten. Also wo wir gemeinsam etwas tun, wo wir Vereinbarungen brauchen, Dinge absprechen, Termine absprechen, vielleicht auch Ideen entwickeln für konkrete Projekte, uns auf dem Laufenden halten, was geht da, so dass wir gemeinsam in unserer Aufgabe, in unseren Aufgaben irgendwie wirken können. Operativer Raum. Dann ist, wenn man zusammen ist, eher oft nicht nur eine Frage, dass man seine Aufgaben erledigt, sondern irgendwie auch miteinander was zu tun hat, wo sich manchmal Spannungen ergeben, wo man das miteinander irgendwie ein bisschen auch entwickeln will, dass man sich besser kennt, dass man Zeit hat, miteinander irgendwie auch tiefer liegende Dinge zu besprechen. Das alles würde dann in den dritten Raum, nämlich den Beziehungsraum, gehören. Und das vierte ist nochmal ein Raum, wo es eher um die größeren Fragen der Ausrichtung, der Steuerung, der Reflexion auf das, wie man miteinander arbeitet, schaut. Den würde dann Steuerungsraum genannt. Also, auf der einen Seite das, was das Menschliche sozusagen betrifft, der individuelle Raum und der Beziehungsraum. Das Bild wäre so auf der einen Seite der ganz in sich ruhende, im Meditationssitz da sitzende Mensch, der sich reflektiert, sich in Balance bringt, seine Themen bearbeitet. Der Beziehungsraum wäre dann das Bild der Menschen, die um das Lagerfeuer sitzen und ihre Sachen miteinander besprechen. Und auf der anderen Seite der operative Raum, wo die Menschen miteinander in Action sind, sagen wir es mal so. Gutes Bild dafür wäre vielleicht das Fußballspiel mit den verschiedenen Rollen, Stürmer, Verteidiger, Torwart, was man da so alles braucht. Braucht man auch ein paar Regeln natürlich für. Und der vierte Raum, der Steuerungsraum, wo man eher so eine übergeordnete Perspektive einnimmt, in einzelnen Gruppen nochmal schaut, was sind so die Flaggen, die wir hochhalten, woran wollen wir uns ausrichten, wie richten wir uns aus, was ist unsere Strategie, unser nächstes größeres, worauf wir uns irgendwie hinentwickeln wollen. Also unterschiedliche Räume aus dem Loop Approach, die helfen können, einen Unterschied zu machen und zu schauen, wo gehört denn was eigentlich hin. So könnte es sein, dass man auch im Blick auf Meetings und Besprechungen Unterschiede macht, nämlich ein Meeting zum Austausch zwischen den Menschen, dass man in Kontakt ist, hört und mitkriegt, wie sind die anderen so drauf, wo sind die dran, aber nur ganz kurz. So, das Stichwort in der heutigen Meetingkultur heißt dann irgendwie daily, ja, also ganz kurz, 10 Minuten beim Kaffee, wenn man denn in einem Büro unterwegs sein sollte, was im pastoralen Raum ja nicht immer so gegeben ist, aber vielleicht von der Idee her, sich immer mal wieder kurz miteinander verbinden. Es muss jetzt nicht täglich sein und auch nicht, vielleicht auch nicht mit allen immer, aber so eine gewisse Kultur des zwischendurch miteinander in Kontakt bleibens. Ein Meeting zum Austausch. Meeting hier in Anführungszeichen, wie auch immer man das nennen möchte, ja. Also es ist ja in dem Sinne dann keine Besprechung. Vielleicht ist es eine Zusammenkunft, ja, oder was auch immer man für Worte dafür finden will. Vielleicht wäre ein Unterschied noch ein Meeting zur Synchronisation, also das, was im operativen Raum passiert, dass man gemeinsam Kenntnisstand hat, nächste Schritte, wer übernimmt was, bis wann, was soll da passieren, was kommt als nächstes, wie läuft das Projekt, gibt es Probleme, kann man dann irgendwas den anderen unterstützen, solche Sachen, also sich synchronisieren in der gemeinsamen Arbeit. Das wäre so das klassische Weekly Synchro, um mal so ein dängliches Ding zu benutzen, also ein wöchentliches Gespräch. Im Kontext pastoral heißt das wahrscheinlich Dienstgespräch oder Dienstbesprechung. Das könnte ein zweites sein. Eine Besprechung, ein Meeting, eine Zusammenkunft für den Blick auf die Zusammenarbeit. Also nicht zusammenarbeiten, sondern da drauf schauen, wie ist das mit der Zusammenarbeit? Brauchen wir andere Regeln oder Rollen? Wie ist das mit der Steuerung des Ganzen? Den Kurs bestimmen? Müssen wir was grundsätzlich anders machen? Welche strategischen Fragen müssen wir klären? Welche Ziele und Initiativen braucht es? So eine Retrospektive nochmal auf das, was läuft nicht so gut? Wo müssen wir nachjustieren? Das alles könnte nochmal ein gutes Feld sein in Form, wie gesagt, ein Steuerungsmeeting oder Strategieklausur, eine Retro, wie man das auch immer nennen mag. Und vielleicht wäre es hilfreich, immer mal wieder ein Meeting zu machen für Gemeinschaft und tiefere Inhalte, sich im Kreis setzen, sich Zeit nehmen, Gedanken miteinander zu tauschen, den anderen nochmal nicht nur kennenlernen im Sinne von persönlich, sondern auch, was denkt er über das Thema, an dem wir arbeiten? Was denkt er über die Organisation, in der wir unterwegs sind? Welche Werte verfolgt er? Welche Grundannahmen hat er? Und lauter solche Sachen, um sich ein bisschen auf tieferer Ebene miteinander zu verbinden. So eine Form von Dialogrunde oder wie man das auch immer nennen möchte. Und natürlich macht es immer Sinn, dabei zu unterscheiden, mit wem sitzt man denn zusammen, und vielleicht gibt es nochmal bei konkreten Aufgaben kleinere Grüppchen, die sich über das Meeting zum Austausch hinaus nochmal operativ absprechen und nicht immer alle dabei sein müssen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, auf den man achten kann, konkret etwas zu tun. Und so könnte sich so eine Form von Besprechungsformatsliste ergeben. Ja, also täglich 15 Minuten, damit man einen kurzen Austausch herstellt, Transparenz schafft, auch den Teamzusammenhalt fördert und in Kontakt bleibt, das Daily oder wie man es nennen möchte, damit man Transparenz herstellt und Bewusstsein entwickelt für das persönliche Befinden der anderen. 15 Minuten täglich. Nur so als Bild, ja, nicht als operative Anweisung. Du musst das täglich machen, aber damit man den Unterschied klar hat. Wöchentlich wäre die Synchronisation der Auftrag in Dienstbesprechungen oder Weekly oder wie man es auch immer nennen möchte. Updates zu Projekten, Arbeitsprozessen, dass man Hindernisse vielleicht aus dem Weg schafft, die sich irgendwie ergeben haben, und dass man nächste Schritte vereinbart. Der Nutzen wäre, dass man immer einen gemeinsamen Kenntnisstand hat, dass man Fragen geklärt hat und nächste Schritte klar hat, an denen man sich abarbeiten kann, die dann bis zur nächsten Woche irgendwie auch überprüfbar werden, damit man im gemeinsamen Arbeiten vorankommt. Monatlich wäre vielleicht so ein nächster Schritt für 1 bis 2 Stunden, die Zusammenarbeit in Form einer Retro in den Blick zu nehmen, dass man Rollen und Verantwortlichkeiten klärt, braucht man Regeln, wie sehen die Teamprozesse aus, kann man die weiterentwickeln. Und man kriegt Entscheidungen auf diesem Weg hin über das Wie der Zusammenarbeit und hat immer Regeln und Rollen und Verantwortlichkeiten geklärt. 2 bis 4 Mal im Jahr, das wäre schon dann die nächstgrößere Ebene in Form Strategiebesprechungen. Was ist da sinnvoll? Vielleicht ist es gut, das sozusagen zu verbinden, auch noch mit Möglichkeiten der tieferen Verbindung, wenn man über Nacht bleibt. Ja, das könnte vom Daily irgendwie auch nochmal dann der Next Level sein, um zu schauen, wie sehen unsere Ziele aus, wie kommen wir da voran, welche entwickeln wir neu, was wollen wir uns als Ziele setzen, in welchem Kontext bewegt sich das Ganze im Sinne von Vision oder Zielbild. Was haben wir da, und das müssen wir auch immer wieder überprüfen, sodass man sich da seinem großen Sinn und Zweck, für den man unterwegs ist, den man auf Purpose-Turnier vielleicht vereinbart hat, irgendwie auch, dass man dem auch gerecht wird. Und natürlich ist es ja so, dass der Kontext sich immer wieder verändert. Also die Welt geht voran, das Leben auch. Und irgendwie macht es ja auch Sinn, dass man als Team oder als Arbeitseinheit in irgendeiner Form darauf reagiert und auch mal Platz hat, darüber zu sprechen. Und vielleicht ein bisschen intensiver und ausführlicher und nicht nur in so einem wöchentlichen 1 oder 1,5-Stunden-Meeting. So, dass es gelingt, dass man so eine strategische Ausrichtung hat und ein Bewusstsein entwickelt, dass man gemeinsam unterwegs ist. Und so können natürlich auch gut neue Ziele und Initiativen entwickelt werden, die für die Arbeit dann relevant werden. Und das nächste wäre vielleicht auch länger, aber nicht ganz so lang wie so eine Strategiebesprechung über 1 oder 2 Tage, sondern vielleicht mal 3 Stunden, aber 6-mal im Jahr, irgendwie Gemeinschaft und Tiefe herzustellen, damit man die Kompetenzen und Charismen der anderen und die eigenen irgendwie nochmal entdeckt, neu entdeckt und miteinander teilt, dass man einen informellen Austausch fördert und den Zusammenhalt und Themen auch tiefer und vielleicht auch geistlich miteinander besprechen kann. Also Zeit für Dialog wäre so das Stichwort. Auch hier geht es wieder um ein gutes Bewusstsein, gemeinsam unterwegs zu sein, vielleicht auch im speziellen Kontext, dass man eben nicht nur so ein, also gar kein Businessunternehmen ist, sondern eben als Kirche unterwegs ist und auch ein Bewusstsein hat für die Qualitäten im Team. So auf der Arbeitsebene eine Idee, Unterschiede zu machen in Form von bestimmten Arten von Meetings, wobei es gar nicht so wichtig ist, dass man diese Meetings auch immer zeitlich unbedingt trennen muss. Ja, man könnte ja auch einen kurzen Austausch, das mit dem Persönlichen verbinden mit dem Meeting zu den Projekten und den Updates und den Hindernissen, die man irgendwie klären will, also ein Synchronisationsmeeting. Und vielleicht kann man sogar noch eine kurze Retro hinten dran schalten, aber eben aufeinanderfolgend immer Bewusstsein haben, okay, das ist gerade die Überschrift. Wir machen nicht alles auf einmal, sondern und durcheinander noch, erst hier ein bisschen und dann wieder grundsätzlich und dann wieder konkret und nochmal was ganz Grundsätzliches und vielleicht nochmal schnell einen Konflikt besprechen und dieses und jenes, sondern sich klar machen, jetzt ist der Fokus hier. Und das wäre eine wesentliche Frage vielleicht, wie kann das denn gelingen, dass man sich fokussiert und den Fokus auch hält? Dazu hat sich Klaus Schenk Gedanken gemacht in einem Buch, das Peter Röhrig rausgegeben hat. Solution Tools heißt es. Und er hat das überschrieben, seinen Artikel mit Focus 5. Also 5 Fokusse, wie auch immer man das nennt, die uns ermöglichen, uns sozusagen innerlich ein gutes Bewusstsein für das zu entwickeln, worum es eigentlich geht. Und auch diesen Fokus vielleicht zu halten. Wenn wir normalerweise auf Projekte oder auf Meetings oder auf Operatives gucken und auf Besprechungen, denkt man sich als erstes ja, was steht auf der Agenda? Viele Teams haben irgendwie ihre Methoden entwickelt, so wie kommt die Agenda zustande? Man muss dann bis donnerstags irgendwie seine Themen einreichen und irgendeiner macht die dann zu einer Agenda. Das kann man dann digital machen, entweder auf so einem Board oder man kann es irgendwie per E-Mail schicken oder man hängt per Zettel irgendwo hin oder wie auch immer. Und man fängt bei der Agenda an und guckt dann, okay, das arbeiten wir dann ab. Hier ist der Vorschlag, die Agenda erst ganz zum Schluss zu machen, sondern sich zuerst auf das Thema Kontext und Sinn zu fokussieren, zu überlegen, wie ist das eigentlich eingebettet, das Thema, was ich mache. Ja. Wofür wird das irgendwie einen Beitrag leisten, worauf wird es sich auswirken, wen nutzt es, in welchem Kontext ist es denn irgendwie veranlasst und wozu ist das Thema gut? Wozu wird es irgendwie, was der tiefer liegende Sinn und Zweck? Ja, ich komme dann gleich nochmal, dann hat sich ein gutes Tool draus entwickelt, das helfen kann, da gehe ich vielleicht nochmal ein bisschen praktisch drauf ein. Das wäre der erste Schritt. Immer erst auf das Übergeordnete und das Weitere und Tieferliegende irgendwie zu fokussieren und sich da selbst zu befragen, worum geht's da eigentlich? Nicht bei dem einen Thema, sondern ein bisschen tiefer sich darauf irgendwie einzulassen und noch, das nochmal zu hinterfragen. Ja? Wozu ist das wirklich gut? Und wozu ist das ein Beitrag? Als zweites würde man überlegen, was kommt denn hinten raus? Oder was soll hinten rauskommen? Ja, welches Resultat soll bei diesem Ding irgendwie am Ende aus dem Raum getragen werden, wenn man es so bildlich sagen möchte? Das könnte quantitativ was sein oder qualitativ. Was soll hinten rauskommen? Das wäre das Zweite. Als Drittes wäre dann die Frage, was brauchen wir dafür? Welchen Input gibt es? Wie ist eigentlich gerade die Ausgangslage? Gibt es Material dazu? Wichtige Informationen? Brauchen wir dazu ein Dokument oder irgendwie nochmal Literatur oder was auch immer? Also was braucht es dafür? Was muss rein in das Ganze, damit der Output passend zu dem Kontext und den Sinn, den man schon erkundet hat, irgendwie auch, dass das irgendwie hilfreich ist. Als Viertes dann immer noch nicht die Agenda, sondern nochmal einen Blick auf das Fundament, sich nochmal kurz bewusst zu machen, welche Werte liegen dem Ganzen eigentlich zugrunde, welche Vorannahmen, welche Regeln gelten, welche Ressourcen haben wir, welche Restriktionen, gibt es nochmal Metaregeln, was auch immer. Das muss man jetzt nicht bei jedem Meeting so explizit machen. Also Klaus Schenk hat das eher auf größere Projekte irgendwie bezogen, bei denen man sich vorher ausführlicher Gedanken macht. Aber es kann auch bei kleinen Meetings in einer kleinen Form irgendwie ganz gut sein. Wie gesagt, ich komme da gleich nochmal drauf. Also zuerst Kontext und Sinn, dann Output, dann Input, dann Fundament. Und dann erst als fünften Schritt die Agenda machen, nämlich zu sagen, okay, auf der Grundlage würden wir jetzt so vorgehen. Das ist der Plan. Wie viel machen wir denn davon? In welcher Reihenfolge wollen wir vorgehen und so weiter. Das wäre die Idee von Focus 5, um sich irgendwie zu fokussieren. Daraus entwickelt, ich weiß nicht, ob es sich daraus entwickelt hat, aber es steht zumindest dort mit in Zusammenhang, ist ein Tool, was im Moment mir häufig begegnet. Das nennt sich Pentagenda. Also hat auch was mit 5 zu tun, ne, statt Focus 5. Irgendwie ist der Mensch halt immer auf der Suche nach dem passenden Wort oder irgendeinem coolen Begriff, der dazu passt. In dem Moment heißt es halt Pentagenda und er nutzt genau das. Wir haben ein Meeting vor. Wozu wird dieses Meeting der entsprechende Beitrag sein? Wozu findet das statt? Welchem Sinn und Zweck dient das Ganze? Welchen Sinn und Zweck sollen die Ergebnisse irgendwie einen Beitrag zu leisten? Was ist der Anlass? Also sich nochmal sehr dezidiert darauf zu fokussieren. Und dann vielleicht nicht nur sozusagen, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht schon das Thema hinschreibt. Ja, also wir wollen irgendwie eine neue Gottesdienstordnung entwickeln, sondern noch ein Stückchen tiefer geht es darum, eine Gottesdienstordnung für alle zu entwickeln, sodass alle zustimmen können. Soll es eine Gottesdienstordnung sein, die sich an den aktuellen Gegebenheiten besser orientiert, was auch immer einem nochmal einfallen könnte, ein Stückchen tiefer, wozu ja, soll das Ganze irgendwie sein? Also wenn es denn eine Sitzung ist, um eine neue Gottesdienstordnung zu entwickeln. Was soll hinten rauskommen? Welche konkreten Ergebnisse? Möchte man an Prototypen erarbeiten? Geht es um die Ideensammlung oder soll eine fertig formatierte Checkliste rauskommen? Braucht es schriftliche Vereinbarungen? Gibt es Entscheidungen, die getroffen werden müssen? Oder geht es um die Vereinbarung von nächsten Schritten? Manchmal wirkt es so ganz selbstverständlich. Ja, ist ja klar, das wird da irgendwie so ein Ergebnis haben. Aber sich dem nochmal ganz kurz geistig zu widmen im Vorfeld und es zu notieren und festzuhalten und sich zu fokussieren, kann hilfreich sein. Also was soll hinten rauskommen? Vielleicht geht es um alternative Vorschläge, dass man als Gottesdienstordnungsthema wäre dann, ja, dass man 3 Modelle entwickelt, wo man jeweils die Vor- und Nachteile aufgeschrieben hat, dargestellt hat und einen guten Bezug dazu hat, zu welchem tieferen Sinn und Zweck trägt das irgendwie was bei. Das, obwohl der Raum sich vergrößert, alle Menschen noch irgendwie einen guten Zugang haben, dass eher ein Gottesdienstmodell ist, wo unterschiedliche Kirchen bedient werden oder was auch immer. Ja, das ist jetzt nochmal so rumgesponnen. Erstens Kontext und Sinn, der tiefer liegende Sinn. Zweitens welcher Output. Drittens Input. Das ist jetzt wirklich sehr Focus 5 ähnlich. Ja. Was braucht es im Vorfeld? Welche Informationen braucht es für das Meeting? Was braucht es noch? Man muss dann irgendwie vielleicht nochmal aktuelle Situation der Gottesdienste sammeln, welches Personal steht zur Verfügung und was weiß ich, wenn man das Beispiel ein bisschen durchspielen will. Und als viertes, Ressourcen heißt es hier, also ein sehr klarer Fokus nochmal, nicht nur das ganze Fundament, ja, welche Werte und Grundannahmen spielen eine Rolle, sondern sehr fokussiert auf Ressourcen. Und das fängt schon damit an, welche Menschen nehmen teil. Müssen alle daran teilnehmen, machen es wenige und dann später alle. Wer könnte noch was beitragen, muss man Gäste einladen. Bis dahin, dass man eine Ausstattung und Material braucht für eine Besprechung. Ganz oft erlebe ich das in Beratungssituationen, die Menschen sehr total super finden, wenn man visualisiert und einen Flipchart dabei hat oder Post-its benutzt und dies und jenes macht und die Pinnwand und so. In ganz vielen Meetingräumen finde ich das dann nicht, wenn ich irgendwie bei den Menschen unterwegs bin, sondern ich muss es immer selber mitbringen. Also der Schritt dazu, auch methodisch irgendwie was zu nutzen, bis dahin, dass man Kaffee und Getränke hat. Ja. Man braucht Zeit als Ressource für solche Sachen. Man braucht einen Ort, die Frage darf was kosten. Und braucht man vielleicht bestimmte Rollen, die man im Team hat. Irgendeiner macht vielleicht die Moderation, einer guckt auf die Zeit, irgendjemand muss das Ganze auch dokumentieren. Also da nochmal drauf zu schauen, wie soll das irgendwie gut laufen. Also die Pentagenda als so ein Fünferblock, oben einmal quer Sinn und Zweck, ganz unten die Ressourcen und im Mittelteil drei Punkte, rechts der Output, vorne der Input und in der Mitte dann endlich die Agenda. Das wäre der fünfte Punkt, nämlich wie soll der gemeinsame Arbeitsprozess ablaufen. Check-in habe ich schon ganz am Anfang beschrieben, das macht immer Sinn, sich kurz verbinden untereinander, vielleicht auch zum Thema. Wie ist das mit der Agenda? Was kommt zuerst? Was kommt dann? Was kommt als nächstes? Versehen am besten mit der Frage nach Beratung, Entscheidung, Information. So ein klassisches Ding. Man braucht Pausen, methodische Abwechslung. Ich sage immer, also eine Sitzung, wo alle immer nur sitzen, die ist echt ermüdend. Ja? Also irgendwann mal aufstehen und eine andere Arbeitsform zu wählen. Vielleicht in Kleingruppen, auch wenn man gar keine so große Runde ist, mal zu zweit zusammen was zu machen, damit auch alle irgendwie zum Gesprächsanteil kommen. Das ist einfach hilfreich. Und dann wäre noch Checkout am Ende. So. Pentagenda, so das Modell, was ich recht gut finde, um sich auf Meetings vorzubereiten und gerade diese Unterschiede zu fokussieren. Nicht nur Unterschiede im Sinne von wir machen unterschiedliche Meeting-Formate, sondern auch im Vorfeld des Meetings sind wir sehr fokussiert darauf, dass man auf den Sinn und Zweck nicht aus dem Auge verliert, dass wir wissen, was rauskommt, was rein muss, dass wir unsere Ressourcen gut fokussieren und dann wirklich sehr klar in der Agenda das bearbeiten können. Ja, so ist der bisherige Gedankengang. Und die Frage am Ende, was noch? Ja. Was hindert noch? Was braucht's noch? Und da komme ich vielleicht nochmal zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Also natürlich macht jeder Mensch so seine eigene Welt sich und versteht das, wozu er in der Welt was beitragen will, auch unterschiedlich. Und der eine denkt vielleicht eher so gerne praktisch und operativ und dass man was macht. Der andere denkt vielleicht eher lieber so in Konzepten und Überlegungen und Gedanken, ja, ein bisschen theoretischer. Und man irgendwie braucht es wahrscheinlich so eine verbindende Haltung, dass man das, was da ist, nutzen will, dass man sich zusammen verbindet mit diesem größeren Ziel, um etwas beizutragen, so dass man gemeinsam vorankommt. Ja. Das hat viel mit Augenhöhe zu tun, dass man den anderen auch versucht zu verstehen, das nicht meint, das, was ich denke, ist das Beste, sondern auch immer wieder hört und guckt, was mit den anderen ist, sich daran selber irgendwie auch zu justieren, sodass man so ein gemeinsames Erleben auch möglich macht, wenn man zusammensitzt, Dinge bespricht und in irgendeiner Form sich mieten will. Ja. Manchmal hat man dann noch so eine kleine Zwickmühle. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es häufig so, ich würde ganz gern was an den Meetings, in denen ich bin, verändern. Steht mir aber gar nicht zu. Also eigentlich ist das alles, was den Meetings-Kontext betrifft, ja in irgendeiner Form auch vielleicht Führungsaufgabe. Weil wenn die nicht mitgeht, macht das ganze Besprechen ja irgendwie auch wenig Sinn. Und wenn man dann irgendwie einen Impuls gibt zu sagen, ich hätte eine Idee vielleicht, hat man es natürlich oft auch am Hals, ja, dass man sich drum kümmern muss und hat oft den Gedanken, dass es die anderen nicht so interessiert, sondern die machen dann einfach mit. Also die Zwickmühle, die muss jeder mit dem entsprechenden Preis für sich lösen. Entweder sitzt er oder sitzen Sie in einem langweiligen Meeting, weil Sie Ihren eigenen Beitrag, das grundsätzlich zu verändern, irgendwie nicht leisten wollen. Oder Sie wollen den Beitrag leisten, das irgendwie zu entwickeln und zu verändern. Und dann bleibt manchmal halt die Arbeit bei einem selber hängen. Ja. Vielleicht macht es auch Sinn, das manchmal irgendwie im Team miteinander zu besprechen, dass man genau diese Zwickmühle hat und wie man vielleicht gemeinsam da auch irgendwie eine Lösung für findet. Oder vielleicht wollen die anderen ja auch was verändern, aber man hat es noch nicht miteinander besprochen. Ja. Und das ist genau der Punkt, dass man natürlich immer wieder, wenn man solche Dinge vorantreiben will, den Mut und den Willen und die Idee zur Veränderung hat. Und oft hilft es dann, sich Erlaubnisse zu holen oder sich die Erlaubnis zu geben, selber und gemeinsam auch die Erlaubnis irgendwie zu ermöglichen, dass man da mal was anders macht, was ausprobiert und gemeinsam guckt, wie es war, uns dann wieder sein lässt, wenn es nicht gut war. Und nochmal was ausprobiert. Also, dass man nicht aufhört, in dem Ausprobieren-Modus zu bleiben und sich gemeinsam erlaubt, auch Dinge vielleicht mal nicht so gut zu machen. Ja, es muss nicht immer konzeptionell alles perfekt sein, sondern machen, gucken, was wirkt sich gut aus, was hilft zu fokussieren. Und wenn es nicht hilft, dann lässt man es wieder sein. Ja, schnell scheitern. Ja. Das zum Material habe ich schon gesagt, ja. Also es wäre echt, glaube ich, irgendwie hilfreich, dass man sowohl, was das Visualisierungsmaterial betrifft, als auch vielleicht manchmal das Sitzungsmaterial im Sinne von, man muss nicht immer an Tischen sitzen, zum Beispiel, dass man da einfach ein bisschen spielt auch, ähnlich mit den Erlaubnissen bei dem Ausprobieren, kann man da in diesem physischen Kontext sozusagen, in dem Materialkontext, vielleicht auch ein bisschen mehr ausprobieren. So hätte ich noch zum Abschluss einen Text, den ich gefunden habe, von Hubertus Stein. Auf LinkedIn habe ich den gefunden, vor ein paar Monaten schon. Den würde ich zum Abschluss gerne noch ins Spiel bringen. Und damit schließe ich dann und wünsche gute Meetings für den Rest Ihres Lebens. Immer mal wieder geht es hier auf LinkedIn den Meetings an den Kragen. Zu viele, zu lange, zu langweilig, also am besten weg damit. Sehe ich anders. Wenn wir Probleme mit Meetings haben, haben wir eigentlich ganz andere Probleme. Zum Beispiel, wir sehen keinen Sinn, jedenfalls keinen überzeugenden. Wir haben kein Ziel, jedenfalls kein klares und schon gar kein gemeinsames. Wir haben keine Rollen. Jedenfalls keine passenden. Wir kennen uns nicht wirklich, obwohl wir das denken. Wir vertrauen uns nicht, weil wir uns nicht kennen, weil wir uns nicht zuhören, weil wir die anderen nicht verstehen, weil jede seine eigene Agenda hat. Wir schätzen uns nicht, weil wir nur unsere eigene Agenda sehen und die anderen als Erfüllungsgehilfen. Wir arbeiten nicht zusammen, aber wir tun so, als ob. Das ist auf Dauer alles wahnsinnig anstrengend. Es steht Team drauf, aber es ist kein Team drin. Alle tun nur so. Das erzeugt laufend kognitive Dissonanz. Das Gehirn mag das nicht. So tun, als ob. Das Gehirn liebt das Einfache. Das Gehirn liebt die Eins. Ein Team, ein Ziel, ein Plan. Es geht einfach oder es geht gar nicht. Deswegen, unsere Meetings sind nicht unser Problem. Sie zeigen uns nur unsere Probleme. Was hilft? Lasst uns bei uns selbst anfangen. Weiß ich, wer ich bin? Weiß ich, was ich kann? Weiß ich, was ich will? Kann ich in unserem Team sein, wer ich bin? Kann ich tun, was ich kann? Komme ich dahin, wo ich will? Wenn ja, gut. Wenn nein, reden wir darüber und ändern etwas. Dazu brauchen wir unser Team und Meetings. Meetings, in denen wir einander erzählen, wer wir sind, was wir können und was wir wollen. Wenn wir damit anfangen, werden wir zum Team. Und dann sind Meetings auch nicht mehr langweilig. Soweit Hubertus von Stein. Mein Name ist Christian Joik. Alles Gute.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.